Er lebt. Welch eine Tatsache, welch eine Wahrheit an Ostermorgen. Und liebe Freunde, diese Wahrheit, diese Tatsache hat sich kein Christ ausgedacht. Selbst die Feinde Jesu, die ihn ins Grab gebracht haben, mussten zähneknirschend erkennen, er lebt. Er ist auferstanden. Er lebt. Wie dieses bekannte Lied, das wir eben gesungen haben, er lebt, er lebt, seht nur, sein Grab ist leer. Eine wunderschöne Tatsache zu Ostern. Ostern ist bekanntlich ein Fest der Freude, denn Jesus ist auferstanden. Er lebt, sein Grab ist leer. Ich weiß noch, wie ich als Kind mich darüber gefreut habe, Jesus lebt, das Grab ist wirklich leer. Jemand sagte mal, Gräber von Konfuzius, Buddha und Mohammed sind belegt, aber das Grab Jesu ist leer. Und er hat recht damit, denn der Herr des Lebens, der Fürst des Lebens ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Und als dann Jesus am Ostersonntag auferstanden ist, nach seinem Kreuzestod am Karfreitag, fiel dieser Tag auf den dritten Tag nach Karfreitag, somit auf den ersten Tag der Woche, bei uns Sonntag. Oder im Englischen Sunday, hört sich nicht so besonders doll an. Aber wisst ihr, im russischsprachigen Bereich und allen Anrainerstaaten heißt dieser Tag Воскресенье. Wörtlich übersetzt, Auferstehung. Und welch eine Ironie der Geschichte, dass selbst die gottlosen Gotthasser, die Sowjets, diesen Namen nicht abändern konnten, dass dieser Name immer noch sagt, was damals Ostern geschah. Воскресенье, Auferstehung, Jesus lebt, das Grab ist leer. Aber liebe Freunde, dieses Jahr, Ostern, ist irgendwie anders. Wir haben ein Versammlungsverbot. Ich sitze hier oder stehe hier vor leeren Bänken. Wir können uns nicht sehen. Ich predige vor einer leeren Kirche. Ostern 2020 ist anders. Wir haben eine Dreifachkrise. Wir haben eine weltweite Pandemie mit Freiheitsbeschränkungen und drittens die Wirtschaftskrise. Und diese dreifache Krise hat Deutschland und die ganze Welt fest im Griff. Und dann fällt es irgendwie auch schwer, sich so osterlich zu freuen, wie üblich. Und ich will euch sagen, was mir jetzt passiert ist. Ich habe die Predigt fertig gehabt. Und ich fand keine Ruhe. Ich bin am Samstag hin und her gelaufen. Und dann habe ich Samstag früh zur Nacht um 2 Uhr morgens die Predigt weggeschmissen. Weil ich gedacht habe, Ostern ist dies Jahr anders. Gott will uns etwas anderes sagen als das, was ich im Kopf hatte. Gott spricht durch sein Handeln mitten in unsere Ostertage. Gott hat dir und mir etwas zu sagen, etwas Ernstes, denn seine Sprache deutet den Ernst der Stunde an. Der so geduldige Gott ist dazu übergegangen, nun deutlich zu reden, und selbst gottferne Menschen merken das. Und zwar so deutlich, weil alles in ihrem Leben anfängt zu wanken. Drei Säulen unseres Lebens sind ins Wanken geraten. Unsere Gesundheit, unsere Freiheit und unser Geld. Und das sind nicht irgendwelche Säulen, das sind die wichtigsten Säulen, Entschuldigung, nicht irgendwelche. Und das trotz Rettungsschirme, trotz Versicherungen, trotz guter Industrie, vielleicht guter Politik, was einige meinen, trotz guter Medizin, trotz großem technologischen Fortschritt, alles wankt. Wir können uns nicht treffen, Menschen haben Angst, Regale sind leer gekauft. Wir haben uns Angst, uns mit dem gefährlichen Virus Covid-19 anzustecken. Und der Staat sagt, es ist derart bedrohlich, dass er unsere Freiheit einschränken muss. Menschen tragen Masken, waschen sich regelmäßig die Hände. Kinder gehen nicht zur Schule, Hochschulen geschlossen, Busse fahren nicht nach üblichem Fahrplan, Versammlungsverbot, Ausgangssperren und so weiter. Das kennen wir alles. Die Wirtschaft befindet sich im Sinkflug. Ich war mit meinen Mitarbeitern in dieser Woche in einer Firma, wo weit über 1000 Menschen arbeiten. Neben unserem Auto standen vielleicht noch 20 Autos auf dem Parkplatz. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und solche Maßnahmen hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik gab es ein Versammlungsverbot für Kirchen. Es ist die größte Krise nach den zwei Weltkriegen, so wird sie eingestuft, klassifiziert. Jesus hat sie aber auch für die Endzeit vorausgesagt. Und ich habe in der letzten Zeit mich sehr viel damit befasst. Und wir kennen diese Endzeitrede Jesu aus Matthäus 14, Lukas 21 und Markus 13. Am Dienstag vor Karfreitag sagte er auf dem Ölberg in Matthäus 24, 7 bis 8, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nun, ich habe jetzt nur einen Auszug genommen. Jesus sagt viel mehr. Er nennt insgesamt 25 Merkmale der Endzeit, 25 Wehen, aber hier habe ich nur diesen Auszug gewählt. Und er sagt in einem Gleichnis in Lukas 21, 25 bis 31, da sagt er, wie wir ticken sollen, wenn es um die Endzeit geht, wie wir denken sollen, wie wir sie einstufen sollen für uns. Er sagt zu den Gläubigen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. Ich habe einen 10-jährigen Sohn. Wenn ich ihm sage, wenn die Knospen kommen, wenn du jetzt durch den wunderschönen, ergrünenden Wald gehst, dann weißt du, der Sommer kommt. Er würde nie auf den Gedanken kommen, zu sagen, jetzt kommt der Winter. Der Sommer kommt. Und dann sagt Jesus, aufgrund dieses Beispiels, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Bibelkenner wissen, dass der Prophet Daniel die Weltreiche vorausgesagt hat. Nach dem Babylonischen Reich, das Medo-Persische Reich, dann das Reich, das Griechische Reich von Alexander dem Großen, dann das Römische Reich und danach das Gottesreich. Und Jesus sagt, wenn ihr dieses alles seht, kommt das Reich Gottes. Aber vorher kommen Wehen. Jesus spricht von Seuchen, Hungersnöten und Wirtschaftskrisen. Und dass die Liebe bei vielen erkalten wird. Viele Menschen denken nur noch an sich, nicht mehr an Familie. Ja, alles, was ein bisschen weiter weg ist, interessiert sie immer weniger. Die Liebe wird erkalten. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer gottloser werden. Sie entfernen sich vom lebendigen Gott. Menschen denken oft nur noch an sich selbst, an ihr eigenes Vergnügen. Unglaube, Unmoral und falsche Ethik breiten sich aus und werden immer mehr normal. Ich habe mir öfter die Frage gestellt, wie lange geht das noch gut? Wie lange wird der heilige Gott noch schweigen über unsere Sünden? Überall kriselt es. Ich hörte jetzt im Radio eine Reportage, und die habe ich wirklich von Anfang bis Ende gehört, als ich unterwegs war, über den Notstand beim fehlenden Pflegepersonal alter Menschen in Deutschland. Hunderttausende Pfleger aus Osteuropa pflegen die alt gewordenen Deutschen. Und das, weil wir gar nicht so viel Pflegepersonal haben, wie wir bräuchten. Hunderttausende kommen über die Grenze in den Westen, um zu helfen, weil Deutschland Mangel hat. Aber wegen Corona müssen sie jetzt alle in ihren Ländern bleiben und dürfen nicht nach Deutschland einreisen. Ein Riesennotstand. und die Pflegeinstitute, die sagen, wir machen bald Pleite. Der Bedarf ist riesig, aber wir können keine Rechnungen schreiben, weil die nicht rein dürfen. Und der Bedarf, die Leute bleiben unversorgt. Alte Leute, alte Deutsche. Aber ein Gedanke kam mir. Hin und wieder ist es auch wichtig, nicht nur über Probleme nachzudenken, sondern auch sich zu überlegen, woher kommt das denn? Warum hat Deutschland kein Pflegepersonal? Warum haben wir so einen Mangel? Warum gibt es nicht junge Leute? Warum gibt es nicht genug junge Leute? Und ich musste an die unzähligen Abtreibungen denken, die wir in Deutschland legal durchführen. Auf 600.000 Neugeborene kommen 250.000 Abtreibungen. Dort, wo Gott den heranwachsenden Menschen im Mutterleib so schützt, dort greift der Mensch ein und ermordet das heranwachsende Kind. Es ist im Grunde ein himmelschreiender Massenmord, an den wir uns aber gewöhnt haben und uns nichts mehr dabei denken. Und wir geben diesem Vorgang einen ganz harmlosen Namen: Schwangerschaftsabbruch. Wo sind unsere Kinder in unserem Land? Warum müssen die alt gewordenen Deutschen unversorgt bleiben? Sie fehlen, die Kinder. Sie gibt es nicht mehr. Und ich musste daran denken, während ich diese Reportage hörte, wie viele alt gewordene Deutsche sitzen jetzt da, bedürftig, und vielleicht dämmert es ihnen. Und sie denken, warum sitze ich jetzt hier alleine? Warum habe ich keinen, der sich um mich kümmert? Und es dämmert ihnen, ich habe keine Kinder, weil ich sie nicht wollte. Ich habe sie weggemacht. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wie lange wird sich Gott den Spott noch gefallen lassen? Wenn wir auf die 10 Gebote schauen, wer beachtet sie? Ich gehe sie mal so ein bisschen durch, nicht alle ausführlich, aber so ein bisschen, dass wir ein Gespür bekommen, in welcher Zeit wir leben in Deutschland. Da sagt Gott im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter neben dir haben. Wir kennen alle das Sprichwort, des Deutschen liebstes Kind ist das Auto. Ich kenne Männer, die sagen, sie würden ihr Auto gegen ihre Frau austauschen. Aber wie viele Männer würden in unserem Land sagen, ich würde mein Auto Gott vorziehen? Auf jeden Fall. Was soll ich mit Gott? Sie brauchen Gott nicht. Sie haben ihn ganz an den Rand gestellt. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, das zweite Gebot. Wir hören, wie Menschen über Gott reden. Wie würde es uns beleidigen, würde jemand so über uns reden, wie Menschen über Gott reden. Und lange galt Gotteslästerung als das schwerste Verbrechen in unserem Land. Gott war per Gesetz geschützt. Das ist aber jetzt per Gesetz erlaubt worden. Du kannst über Gott fluchen und sagen, was du möchtest. Kein Problem. Du sollst Vater und Mutter ehren. Machen wir das? Tun wir das? Du sollst nicht töten. Sogar unsere Gesetze sind in den vergangenen Monaten und Wochen so gottlos geworden. Ich bin so erschüttert über die letzten Wochen, dass der BGH, unser höchstes Gericht, erlaubt, unseren Eltern eine Pille zu geben, damit sie sterben können. Und ich möchte zu einem Gedanken anregen. Was 2015 noch per Gesetz verboten war, ist heute, 2020, erlaubt. Wie kommt das? Haben Generationen von Menschen die Menschheitsgeschichte hindurch immer falsch gedacht und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen? Was sagt Gott dazu? Hat er sich vielleicht geändert? Hat er auch gesagt, oh, weißt du was, 2020 denke ich mal um und sage, ich erlaube es. Nein, du sollst nicht töten. Es ist etwas erlaubt worden an Alten, Kranken und Ungeborenen, was früher nie erlaubt war. Wie weit sind wir von Gott abgekommen? Und wir nennen das ganz harmlos und nehmen Fremdwörter und nennen das Euthanasie oder Schwangerschaftsabbruch. Du sollst nicht Ehe brechen. Wer hält sich in unserem Land daran? Wer hat ein schlechtes Gewissen dabei, wenn er seine Frau oder ihren Mann betrügt in Gedanken oder in Taten? Viele noch, Gott sei Dank. Aber so die Gesellschaft an sich? Pornografie ist überall in Werbung, Fernsehen und Internet omnipräsent. Wir haben uns in unseren Köpfen und einige auch im Leben an Ehebruch gewöhnt. Ist ganz normal. Man hat mittlerweile Lebensabschnittsgefährten. Ehe, wozu? Bei vielen ist es bereits eine normale Gewohnheit geworden. Und so kann man fortsetzen. Du sollst nicht stehlen. Es wird so langsam modern in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, oh, was die Reichen haben, das wollen wir auch haben. Und wenn jemand ein bisschen besser gestellt hat, dem muss man das wegnehmen. Das muss man dem Volk geben. Übrigens haben das die Kommunisten auch gemacht. Das ist alles vor die Wand gefahren. Aber wir sehen hier, du sollst nicht stehlen. Gott schützt das Eigentum der Menschen. Ich habe nicht das Anrecht auf das, was meinem Nachbarn gehört. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh und alles, was sein ist. Merken wir, wie der Zeitgeist sich verändert? Wie wir uns gewöhnt haben an völlig falsche Denkweisen? Und dass wir als Volk immer weiter wegkommen von Gott? Und liebe Freunde, diesmal ist meine Osterpredigt ganz anders als all die Jahre zuvor, wo ich so freudig predigen konnte über den Auferstandenen. Aber wir sind in einer Zeit, wo Gott, wo der Auferstandene Ostern uns etwas zu sagen hat. Und vielleicht wird der ein oder andere, weil die drei Säulen am Wanken sind, mal wach und denkt darüber nach. Hier ist Gott nichts aus dem Ruder gelaufen. Er sagt nicht, oh, mir ist was passiert. Wir haben eine Plage auf der Welt, habe ich gar nicht gemerkt. Nein, er hat es zugelassen, um uns alle wach zu rütteln, um zu merken, wo wir stehen. Zwei Beispiele, die uns einfach zeigen, dass Gott der Handelnde ist. Ich möchte fragen, waren die 10 Plagen in Ägypten, die wir alle ja kennen, nicht Gottes Reden aufgrund der Verstocktheit der Ägypter, des Pharaos? Jawohl. Und dann gehen wir mal weiter zu einem gläubigen Menschen. Gott hatte dem König David, alle kennen David, er hat ihm verboten, eine Volkszählung durchzuführen, weil er wollte, dass David als König ihm alleine vertraut und nicht auf die Zahlen, auf die Größe seines Volkes und seines Heeres. Aber David war ungehorsam und zählte das Volk doch. Und Gott gab ihm eine Auswahl, er konnte zwischen 3 Plagen wählen, 3 Jahre Hungersnot, Krieg oder Pest. Lieber Freund, Gott ließ sich auch durch diesen frommen David nicht spotten. Das Gericht kam. Und wie sehen wir uns selbst? Erkennen wir, dass wir gegen Gott sündigen? Oder haben wir sündige Bereiche unseres Lebens längst der Normalität unterstellt? In der Politik sehen wir, wie gottlose Gesetze gemacht werden, ganz so, als ob es den lebendigen Gott nicht gäbe. Man hat Gefallen daran, Gottes Ethik und Moral zu verwerfen und nennt es modern. In der Wirtschaft gibt es Betrug, Korruption und Manipulation. Wir haben genug darüber gehört. Menschen wollen gut dastehen, schnell reich werden. Hoch lebe der Mammon. In der Gesellschaft befindet sich Ethik und Moral im Sinkflug. Wir haben uns an große Sünden gewöhnt und empfinden noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei. Es ist normal geworden. Die wichtigste Person des Universums, der auferstandene Jesus Christus, er wird beharrlich ignoriert, als gäbe es ihn nicht, als wäre er im Grab geblieben. Er, der den Weg in den Himmel freimachen kann, weil er stellvertretend für uns am Kreuz gelitten hat, sein Leben gelassen hat und am Ostersonntag auferstanden ist von den Toten, er wird nicht gefragt. Wir gehen unsere eigenen Wege, so wie das vorausgesagt wird in Jesaja 53, Vers 6. Dort heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und jeder macht, was er möchte. Und jeder sagt, es ist gut so. Was kümmert uns Gottes Meinung? Wir fragen überhaupt nicht nach ihm. Wir sind stolz auf uns selbst und sagen, wir können das. Wir schaffen das. Yes, we can. Und dann kommt ein unsichtbares Virus und zeigt uns, was wir wirklich können. Wo sind wir hingekommen? Und liebe Freunde, ich komme zu einer nicht schönen Feststellung. Wir haben Gott vergessen. Ich war mit meinen Söhnen vor einigen Wochen am Angelteich, wo man das noch konnte. Und während meine zwei jungen Söhne am Angeln waren, setzte ich mich dort an so einen Feuerplatz. Dort war so ein Feuer am Lodern. Es war auch noch sehr kalt, nicht so schön warm wie heute. Und zwei Frauen kamen dazu, ganz nette Frauen, Mutter und Tochter. Die Tochter schätze ich auf 35. Und so kamen wir ins Gespräch. Es war ein nettes Gespräch. Wir haben viel gelacht und Spaß gehabt. Aber dann kam es irgendwie dazu, dass wir über Gott sprachen und ich sagte, dass ich an Jesus glaube. Und dann merkte ich, wie der Gesichtsausdruck der Mutter kippte, ganz anders wurde, merkwürdig wurde und dass so ein Spott in ihrem Gesicht zu sehen war. Und sie dreht sich zu ihrer Tochter und fragt, und wer braucht das? Und die Tochter spottete mit. Wer braucht das? Für sie ist Jesus noch nicht mal eine Person, sondern ein unnützer Gegenstand. Wir haben Gott vergessen. Wir brauchen ihn nicht. Menschen, sie denken, sie brauchen Gott nicht und ahnen gar nicht, dass nun eine Zeit gekommen ist, wo er, gerade den sie vergessen haben, die Erde warnt. Eine Wehe, wie bei der Schwangerschaft, ein Weckruf. Und ich möchte fragen, vielleicht der letzte Weckruf, wo er uns vielleicht aufrütteln möchte? Ich weiß es nicht. Weil wir denken, wir bräuchten ihn nicht, weil unser Wohlstand uns ja durchs Leben bringt. Aber jetzt wankt das ja. Der Auferstandene hat zu Ostern 2020 was zu sagen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was sind die größten Krisen jetzt, 2020. Oh, da kommt ganz viel, wenn du ins Internet schaust. Aber ganz bekannte Dinge will ich nur nennen. Klimakrise kennen wir. Buschbrände Anfang des Jahres in Australien, fürchterlich. Ein nationaler Notstand. Die FAO warnt vor bevorstehenden Hungersnöten in Afrika wegen der großen Heuschreckenplagen. Jetzt die Seuche Corona. Alles so, wie Jesus es in Matthäus 24 und Lukas 21 vorausgesagt hat. Frage: Zufall? Nein. Gott hat uns etwas zu sagen. Sollten wir uns jetzt nicht vielleicht demütigen und uns fragen, wo hat uns unser Denken hingebracht? Warum redet Gott in solch einer Weise mit uns? Hat Gottes Geduld jetzt ein Ende gefunden? Dass er so deutlich spricht, mit gleichzeitigen Mehrfachkatastrophen? Ist es der letzte Ruf zur Umkehr? Damit Menschen jetzt auf ihn hören, nachdem sie jahrelang nur an sich dachten und ihr Vergnügen suchten. Ich bin so ergriffen von Jesu Endzeitrede und die deutliche Übereinstimmung unserer Situation mit dieser Rede. Es steckt so jetzt in mir, dass ich es so aussprechen muss. Hörst du Gottes Reden auch? Und heute am Ostersonntag möchte ich fragen, noch einmal fragen, ist es vielleicht der letzte Ruf zur Umkehr? Denn der Herr Jesus vergleicht diese Zeichen in seiner Endzeitrede mit den Wehen einer Schwangerschaft. Nun, ich habe das ja 4-mal erlebt, beziehungsweise meine Frau. Ich war dabei. Bei der ersten war es bei uns 28 Stunden. Bis heute denke ich, Mensch, meine arme Frau. Wenn die Wehen kamen, dann wurde es stärker und stärker und stärker. Und wir wussten, wenn die Wehen kommen, das Kind kommt. Da sind wir nicht in Urlaub gefahren. Und meine Frau hat mich angerufen und ich habe alles stehen und liegen lassen auf der Arbeit und bin so schnell wie möglich nach Hause gefahren, um nicht zu sagen gerast. Das Kind kommt. Und dieses Bild nimmt Jesus und sagt, das ist der Anfang der Wehen. Wenn ihr das seht, dann werde ich kommen. Lukas 21, Vers 28 sagt Jesus, ich zitiere, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil die Zeit der Erlösung naht. Mensch, was für einen Vorteil haben wir zu denen, die keine Hoffnung haben. Die Christen, die an Jesus glauben, auf ihn warten, können aufblicken. Er sagt, richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Wir haben Grund zur Freude, denn Jesus kommt bald. Was für eine tolle Botschaft für die, die glauben. Und welche für die, die nicht glauben? Ich glaube, die so, zack, zucken ein wenig zusammen. Mit Recht. Jesus kommt wieder. Lukas 21, Vers 27, dann heißt es, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Was für ein Augenblick. Ich habe Bekannte, die sagen, Andreas, das glaube ich nicht. Kühl wie der Mars, weit weg von der Sonne, das glaube ich nicht. Und dann sage ich ihnen, weißt du, was du glaubst, ist nicht so entscheidend wichtig. Weil Jesus sagt, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und dann brauchst du ja auch nicht mehr glauben, denn dann siehst du es ja. Wenn ich mit meiner Frau rede, dann sage ich nicht, ich glaube, ich rede mit dir. Ich sehe sie ja. Habe ich keine Zweifel. Nur dann ist zu spät. Ich sagte anfangs bereits, wir haben eine Dreifachkrise, eine weltweite Pandemie, wir haben eine Freiheitsbeschränkung und eine Wirtschaftskrise. Gesundheit, Freiheit und Geld. Die drei größten Säulen unseres Lebens hier im Westen. Aber, liebe Freunde, ich will euch noch etwas anderes sagen. Wir haben noch eine vierte Krise und das ist auf die Ewigkeit betrachtet die größte. Nämlich unsere Sünden vor Gott. An den ersten drei Krisen können wir nichts tun. Aber an der vierten Krise, der Sündenseuche, da können wir schon was tun. Und ich möchte mit euch zusammen in Gottes Wort schauen, um einen richtigen Umgang mit der Sünde zu suchen, die Gott gefällt. In 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21, da erklärt Paulus, ja, er war ein sehr kluger Mann. Man muss es vielleicht 2-3 Mal lesen. Ich werde es aber auch erklären. Was passiert mit unseren Sünden, wenn wir zu Jesus kommen? Wenn wir uns versöhnen lassen mit Gott? Was damit passiert? Ich lese. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das werde ich jetzt versuchen, ein bisschen zu erklären. Liebe Freunde, wer war Jesus? Viele kennen ihn nicht, aber ich möchte heute Morgen erklären, was Jesus getan hat, um schuldige Menschen, wie du und ich einer bin, die Sünden abzunehmen. Hier in diesem Text ist es ganz wichtig zu verstehen, eine einzige Möglichkeit hat der Mensch, egal auf welchem Kontinent er lebt, die Sünden loszuwerden. Die ist verbunden mit einem Namen, mit Jesus. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen anschauen. Ich hoffe, du kannst folgen und glauben. Also niemand von uns kann seine Sünden entfernen. Die zwischen mir und dem heiligen Gott sind, deine Sünden, die sind passiert, die kannst du nicht mehr korrigieren. Kein Engel kann sie dir wegnehmen, kein Mensch, keine Kirche, kein Pfarrer, keine Religion. Es ist passiert. Wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Unsere Sünden können wir nicht rückgängig machen. Sie stehen zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott. Deine Sünden kannst du nicht wegmachen. Schuldig heißt das heilige Urteil Gottes, das gerechte Urteil. Aber dann erklärt Paulus etwas Wunderbares, etwas Befreiendes, etwas Erlösendes. Und das ist das Schöne, das Helle am Evangelium. Und deswegen predige ich das so gerne, auch an Ostern, auch wenn es drumherum nicht so schön aussieht wie 2020. Es gibt eine einzige Möglichkeit, dass der heilige Gott unsere Sünden nicht anrechnet, uns die Sünden nicht in Rechnung stellt. Und diese Möglichkeit ist verbunden mit einem Namen. Jesus Christus. Und wehe denen, die sagen, und wer braucht das? Und dann sagt Paulus, der früher selbst ein Feind Gottes war, aber dann zum Glauben kam an Jesus, den Erlöser. Er bittet seine Zuhörer in der Gemeinde Korinth inständig, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Können wir die Leidenschaft des Apostel Paulus erkennen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Macht Frieden mit Gott. Demütigt euch. Betet um Vergebung für eure Sünden bei Gott. Und noch etwas fällt auf. Paulus bittet stellvertretend für Christus, nicht in seinem eigenen Namen. Und das ist das Schöne, das, was ich euch jetzt sage, ist nicht mein eigener Senf, sondern ich kann weitergeben, was Gott in seinem Wort sagt. So beten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten sagt Paulus, Jesus Christus bittet mich, euch inständig aufzufordern, Buße zu tun, umzukehren. Bleibt nicht so, wie ihr seid. Seid nicht selbstzufrieden. Verlasst euch nicht auf euch selbst. Und wie dumm ist es, das zu tun? Schauen wir doch mal so ein bisschen um uns herum, was in der Welt los ist. Wer kann denn da helfen? Und die Billionen, die jetzt da in den Markt reingepumpt werden, ohne Gegenwert, das verschiebt das Problem ja nur. Es ist ja nicht eine Lösung. Du kannst dich nicht an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Wenn du so bleibst, wie du bist, führt deine Schuld dich ins ewige Verderben. Das sagt auch die Bibel. Das ist nicht meine Meinung. Bekehrt euch zu Jesus Christus, damit der heilige Gott eure Sünden nicht in Rechnung stellen muss. Das wird er tun. Damit er sie nicht anrechnen muss. Und wir lesen klar und deutlich, er fordert nicht, er zwingt nicht, er bittet seine Zuhörer, doch auf das Reden des Auferstandenen zu hören. Paulus weiß, dass Jesus bald wiederkommt. Und wisst ihr, wenn man das weiß, dann bittet man anders. Wenn ich das nicht wüsste, dass Jesus wiederkommt, hätte ich eine ganz andere Botschaft gehalten. Wisst ihr, ich hätte viel lieber jetzt eine Botschaft gepredigt, wo ich gesagt habe, macht eure Bäuche frei, ich komme mit dem Pinsel und werde euch Bauch pinseln. Da hätte mir alle gesagt, toll gepredigt, Andreas, das war so nett gewesen. Das war so schön, kannst du es nochmal machen? Aber Paulus bittet, weil er weiß, dass Jesus bald wiederkommt und dass daran etwas hängt. Und er sagt, er bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das möchte ich heute Morgen auch machen. Paulus weiß, Jesus kommt wieder mit Macht und Herrlichkeit und um Gericht zu halten über alle Menschen, die nicht glauben. Und er, der ehemals harte Paulus, bittet inständig seine Zuhörer, lasst euch versöhnen mit Gott, weil er genau weiß, es wird bald geschehen. Paulus weiß, Gott ist so gnädig denen, die an seinen Sohn Jesus glauben. Aber die Stolzen brauchen nicht auf das Erbarmen Gottes hoffen. Wer seinen eingeborenen Sohn ablehnt, braucht nicht auf sein Erbarmen hoffen, ihn trifft Gottes heiliger Zorn. Und deswegen noch einmal die Bitte an stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Bekennt eure Sünden, bekehrt euch, kehrt um, tut Buße. Glaubt an Jesus. Paulus sagt noch eine Erklärung im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9, die auch so schön zu Ostern passt. Da geht es nämlich auch um die Auferstehung. Er erklärt, wie man gerettet wird vor Gottes ewigen Zorn über Sünde. Da sagt er: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also mit dem Mund bekennen, Jesus ist der Herr, und mit dem Herzen glauben, dass er auferstanden ist. So wirst du gerettet. Und ich möchte euch mitnehmen in eine wahre Geschichte, die am Kreuz auf Golgatha geschah. Und Jesus war ja nicht alleine auf diesem Berg. Da waren ja noch zwei andere Verbrecher mitgekreuzigt worden. Und dort geschah genau das. Einer von beiden, die haben am Anfang beide gelästert über Jesus, aber einer von beiden kehrt um. Er benutzt seinen Mund und sein Herz und er wurde gerettet. Ich will euch mitnehmen in dieses Ereignis und hoffentlich kannst du dich in diesem Ereignis wiederfinden. Dieser Verbrecher, der am Anfang mitspottete, merkt auf einmal, Jesus ist anders. Und als er zur Erkenntnis kommt, dass dieser der Erlöser ist, schickt er einen demütigen Satz zu Jesus rüber und sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Sein ganzes Leben vergeigt. Und jetzt: Herr, denke an mich. Und das war nicht ein Herr Siemens, sondern ein: Herr, du bist der König. Herr, gedenke an mich. Und er wurde gerettet vor der ewigen Strafe Gottes. Und das wollen wir uns mal genau anschauen. Warum funktioniert Sündenvergebung so? Durch ein paar Worte? Und das schauen wir uns ganz genau an. Paulus erklärt es auch in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, Gott der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, das war der Herr Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Überleg mal, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat nie gesündigt und nie einen sündigen Gedanken gehabt. Den hat Gott zur Sünde gemacht, personifiziert. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Dort hing einst der Herr vor fast 2000 Jahren. Der heilige Gott hat Jesus, das Lamm Gottes, geopfert für deine und meine Sünden. Was für ein Opfer! Dort hing der Heiland der Welt, verachtet und verspottet, voller Schmerzen und Leid. Dort trug er die Sünden der Menschen. All die Lügen, all der Betrug, alle Morde, der Hass der Menschen, alle Abtreibungen, alle Flüche, all der Verrat, all der Ehebruch und die Unreinigkeiten der Menschen. Er, Jesus, wurde von Gott persönlich zur Sünde gemacht. Personifizierte Sünde. Und so starb er unter unsäglichen Qualen für mich und für dich an diesem furchtbaren Kreuz. Viele wollen nicht drüber reden, ist nicht so angenehm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und befreiend, wenn wir da mal hinschauen, auf diesen Mann in der Mitte, der kein gutes Bild abgab dort auf dem Kreuz. Entblößt und beraubt all seiner Herrlichkeit hing der Herr an diesem blutigen Stamm, zum Spott mit einer Dornenkrone gekrönt, als ein Schauspiel der Schande. Verstehen wir jetzt, wie Sünde aussieht? Um Sünde zu verstehen, die wir oft gar nicht so schlimm finden, müssen wir unseren Blick auf das Kreuz richten. Da sehen wir, wie Gott mit Sünde umgeht. Er lässt nicht fünfe gerade sein. Er richtet Sünde. Und so, das ist auch unsere praktische Erfahrung. Hin und wieder, wenn wir mit meiner Frau so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten haben, dann sage ich: Ja, war doch nicht schlimm. Die findet das ganz schlimm. Und ich finde es nicht schlimm, weil ich ja die Sünde begangen habe. Ne? Aber schauen wir aufs Kreuz, da sehen wir, wie Gott mit dieser Sünde umgeht, wie er sie beurteilt. Und er sagt, es ist schlimm. Schau auf Jesu blutüberströmten Leib und du siehst, wie Gott mit Sünde umgeht. Er hat die Sünde an Jesus gerichtet. Nein, keine einzige Sünde wird er ungestraft lassen. Dort sehen wir den Mann in der Mitte, gekreuzigt zwischen zwei Schwerverbrechern. Jesus, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Es ist der Sohn Gottes. Und dieser Jesus hat das Angebot Gottes für dich und für mich. Wer annimmt, der bekommt Vergebung. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Der wird gerettet, vollkommen gerettet, wie dieser Verbrecher, wenn er glaubt. So gerettet, dass es auf ewig gilt. Nicht ein Lebensabschnitt, sondern auf ewig. So gerettet wie der Verbrecher am Kreuz neben ihm, der sich demütig an den Herrn der Herrlichkeit wandte und das Einzige, was er noch bewegen konnte, nämlich seine Zunge, benutzte und sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser stolze Mann, am Ende seines Lebens angekommen, an der Schwelle zur Ewigkeit, erkennt seine Sündhaftigkeit und macht sich klein, demütigt sich und bittet, denke an mich, Herr. Und wisst ihr, dieser Verbrecher hört den schönsten Satz in der Bibel. Und selbst wenn du die ganze Bibel durchliest, du findest keinen schöneren Satz in den Ohren eines Sünders, der Buße tut. Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für ein Versprechen. Auf ewig gerettet. Jesus rettete den zu Recht verurteilten Verbrecher, diesen vom Gesetz schuldig gesprochenen Menschen im letzten Augenblick. Einige Verse weiter stirbt Jesus am Kreuz. Das war knapp. Was ist hier geschehen? Und das will ich mit euch genau analysieren. Der heilige Gott hat die Schuld des vom Gesetz zu Recht verurteilten Verbrechers Jesus zugerechnet. Er hat die Schuld dieses Verbrechers genommen und Jesus in Rechnung gestellt, umgebucht. Und deswegen steht er vor Gott ohne Schuld da. Er hat sie von ihm weggenommen und auf Jesus gelegt. Und nun hängt der Verbrecher da am Kreuz im Todeskampf, aber ohne Schuld, weil Gott seine Schuld nicht mehr anrechnet. Ja, es ist immer noch schlimm, am Kreuz zu hängen. Das sind physische Qualen, keine Frage. Aber wie schön ist es für seine Seele zu wissen, ich bin auf ewig gerettet. Gleich werde ich meinen Erlöser sehen. Der heilige Gott, der Sünde nicht ungestraft lassen kann, legte meine Schuld auf den Heiland, auf Jesus. Ich bin frei, mir ist vergeben. Und ich möchte jetzt für die noch ein Wort weitergeben, die denken, ich müsste mir den Himmel in irgendeiner Weise verdienen. Was hat der Verbrecher getan, Gutes getan, dass er gerettet wird, dass er in den Himmel kommt? Die Antwort, nichts. Und die Bibel sagt, denn aus Glauben wird ein Mensch gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Du kannst so gut sein, wie du willst, du kommst nicht in den Himmel. Du brauchst einen, der für dich bezahlt, dem deine Sünden zugerechnet werden, auf den sie gelegt werden, auf den sie, dem sie in Rechnung gestellt wurden. Und da gibt es nur einen Weg und das ist Jesus persönlich. Und wäre die Rettung dieses Verbrechers von seinen guten Werken abhängig gewesen, so hätte diesen Verbrecher nichts mehr retten können. Es war zu spät für eine gute Tat. Und das macht mir Mut. Wie tief hat sich der Heiland herabgebeugt, um zu ihm zu gelangen. Und wenn ich denke, dass er diesen Verbrecher angenommen hat, ihm vergeben hat, sich so tief zu ihm herabgebeugt hat, dann darf ich annehmen, dass er sich auch meiner annehmen würde. Dieser Verbrecher kam in den Himmel, noch bevor die Sonne unterging. Sein Retter war bereits gestorben. Und jetzt nehmen wir mal diesen Szenenwechsel. Wir sind übergegangen in die Ewigkeit. Das wird jedem Mal von uns passieren. Wir sind im Paradies, im Himmel, angekommen. Der Herr der Herrlichkeit schreitet durch das Perlentor hindurch. Oh, wie gerne wäre ich bei diesem Augenblick nach der Kreuzigung dabei gewesen, wo der Engel mit seinem Flammenschwert den Weg freigibt und Jesus schreitet durch. Es ist vollbracht. Der Herr der Herrlichkeit kommt zurück. Und wen bringt er mit? Und ich habe so ein bisschen gedacht, bringt er vielleicht den klügsten Mann mit, den Salomo, oder vielleicht den demütigsten Mann, den Mose, oder vielleicht den Mann nach Gottes Herzen, den König David. Nein. Es ist der Verbrecher vom Kreuz, den Jesus mitnimmt. Eben noch schmutzig und stinkend am Kreuz hängend, nun aber in einem weißen Gewand der Vergebung, schreitet er mit seinem Erlöser durch das Perlentor. Warum das? Der Herr wollte damit anzeigen: Ich bringe einen Sünder mit, er ist ein Beispiel für alle übrigen. Entschuldigung. Was ist hier passiert? Ich möchte es dir noch einmal erklären. Der heilige Gott wusste um alle Sünden dieses Verbrechers. Aber weil er an Jesus gläubig wurde und seinen Mund öffnete und seine Zunge bewegte und sagte: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Diesen Glauben hat der Vater im Himmel im Herzen dieses verdorbenen Verbrechers gesehen. Und das hat gereicht. Dann hat Gott die Sünden genommen und auf Jesus gebucht. Umgebucht, auf Jesus gelegt. Der heilige Gott, der keine Sünde ungestraft lassen kann, hat genau das gemacht. Die Strafe auf Jesus gelegt. Und jetzt lag die Strafe auf Jesus. Und der Verbrecher hing dort ohne Sünde. Und ich will dir, lieber Freund, heute Morgen sagen, mach es genauso wie dieser Verbrecher am Kreuz. Er hat nicht damit gerechnet, heute Buße zu tun. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst: Weißt du, ich bin jetzt auch einfach im Livestream dabei, hör mir das mal an, was ihr da so macht. Vielleicht ist es einfach Zufall, dass du so einen Link bekommen hast. Genauso war es auch beim Verbrecher hier am Kreuz. Es war Zufall, dass sein Kreuz einfach so neben das Kreuz Jesu aufgestellt wurde. Aber urplötzlich wacht er zu der Überzeugung auf, dass der, der neben ihm hängt, dieser andere, nicht ein normaler Mensch ist. Er ist anders. Er hört den Spott der Leute, aber dann sieht er, wie dieser Jesus für seine Feinde betet, ohne Verbitterung. Seine Augen streifen an seinem geschundenen Leib hoch und dann sieht er die Tafel über seinem Haupt und er liest: Jesus, König der Juden. Und er glaubt, dass das der König ist. Und wisst ihr, ein Glaube, der Jesus in diesem Zustand als Herrn der Herrlichkeit sehen kann, das ist kein kleiner Glaube. Und er glaubt, dass es stimmt. Und demütig wendet er sich jetzt mit einer Bitte, herzbrechend, an seinen Erlöser und sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Welch ein seliger Augenblick. Und ich möchte dich fragen, kannst du es auch glauben, dass Jesus der Herr ist? Ich möchte dich mit den Worten des Apostel Paulus bitten: Lass dich versöhnen mit Gott heute, Ostern 2020, wo die Welt am Wanken ist und die Politiker nicht wissen, was sie sagen sollen. Und Gott in diese Welt hineinspricht. Auf wen sollen wir hören? Ich glaube, das Klügste ist, auf den zu hören, der nicht irren kann und alles in der Hand hat und der gesagt hat: Ich komme bald. Jeder, der an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Deine Schuld wird umgebucht, auf Jesus gebucht. Du stehst da wie der Verbrecher in einem weißen Gewand der Vergebung, weil Jesus dir vergeben hat, weil er für dich bezahlt hat. Wäre das nicht schön, wenn das für dich gelten würde, heute, Ostersonntag? Sollten wir nicht angesichts dieses Redens Gottes zur Osterzeit 2020 uns demütigen? Nicht in Reue vor Gott treten und bekennen, dass wir Vergebung brauchen, so wie dieser Verbrecher: Herr, gedenke an mich. Wäre es jetzt nicht der gute Zeitpunkt, sich etwas kleiner zu machen? Paulus sagt: So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie kann man so ein Angebot nicht annehmen? Wie kann man dastehen und es einfach nicht annehmen, nicht glauben? Das wäre so wunderbar. Dein Sündenproblem, die größte Plage deines Lebens, wäre gelöst. Und deine Zukunft wird hell und wunderbar. Denn Gott hat all deine Schuld auf Jesus gelegt. Lieber Freund, wir haben 4 Krisen gleichzeitig. An den ersten 3 Krisen kannst du nichts tun, aber an der 4. deiner großen Sündenkrise schon. Gott in seiner Liebe hat dir zu Ostern 2020 was zu sagen. Komm mit deiner Sünde zum Sündenheiland. Ich möchte dich wirklich, wie der Apostel Paulus, inständig bitten: Lass dich versöhnen mit Gott. Heute, was spricht dagegen? Komm zu dem eingeborenen Sohn Gottes, damit Gott deine Schuld nicht dir anrechnet, sondern auf Jesus legt. Ich möchte dich bitten, dort, wo du bist, jetzt im Livestream vor deinem Computer mitzubeten. Gott hört dich, wo du bist. Ich habe einige Freunde, denen hat das so, ging es so zu Herzen, da haben wir über Jesus gesprochen, die haben sich im Auto bekehrt. Ich hatte ein ganz altes Auto. Und dann saß mein Freund Andreas neben mir und er sagt: Ich will mich jetzt bekehren. Und ich habe vergessen, die Handbremse anzuziehen. Und dann habe ich ihm vorgebetet, er hat nachgebetet: Herr Jesus. Und er sagt: Herr Jesus. Und er hat mit seinem Fuß ganz stark, mit seinem Oberkörper, den gemacht. Ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du lebst. Ich weiß, dass du für mich gestorben bist. Ich weiß, dass du für mich gestorben bist. Und das Auto ging die ganze Zeit bing, bong in dem Gang hin und her. Ich vergesse die Bekehrung niemals. Und jetzt sitzt du hinter deinem Bildschirm im Livestream. Du kannst jetzt, wo du bist, Jesus dein Leben geben. Es muss nicht in der Kirche sein. Es kann im Auto sein. Du kannst jetzt Frieden machen mit Gott. Aber bevor wir jetzt beten, ich werde gleich ein Gebet vorbeten, möchte ich dir klar sagen: Gott möchte nicht, dass wir Sätze runterrattern. Das ist Religion. Das ist irgendeine Religionsübung. Das ist etwas, was Gott gar nicht gefällt. Bei dem Verbrecher kam es ihm darauf an, dass er Glauben in seinem Herzen gesehen hat. Und dass der Verbrecher dann seine Zunge bewegte und sagte: Herr, gedenke an mich. Um diese Haltung geht es und nicht um Worte allein. Und ich möchte dich einfach bitten: Bete im Vertrauen, dass Jesus dich rettet und nicht, dass diese Worte schön klingen. Und wenn du das jetzt möchtest, lade ich dich ein. Und alle anderen Geschwister unserer Gemeinde, die jetzt einfach hinter den Bildschirmen sitzen, die möchte ich einfach bitten, für diejenigen, die noch ringen, zu beten, dass Gott ihnen hilft, so demütig wie dieser Verbrecher am Kreuz zu bitten: Herr, gedenke an mich. Ich werde jetzt ein Gebet vorlesen. Und du kannst, wenn du Jesus jetzt annehmen möchtest und möchtest, dass deine Sünden auf Jesus übertragen werden, auf ihn gelegt werden, auf das Opferlamm Gottes, dann kannst du mir jetzt nachbeten. Ich werde langsam einen kurzen Satz sagen und dann lasse ich etwas Zeit, du kannst es nachsagen. Und dann sage ich den nächsten Satz und du hast dann die Möglichkeit, es zu wiederholen. Mach es von Herzen und sage es aufrichtig vor Gott mit Reue. Wir beten. Großer, heiliger Gott, ich bekenne mich schuldig vor dir. Ich habe in Gedanken und Taten alle 10 Gebote übertreten. Ich habe viel Schuld vor dir angesammelt. Ich glaube, dass Jesus für mich an das Kreuz ging, um für meine Sünden zu leiden und zu sterben. Ich bereue meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich glaube, dass Jesus sein Blut für meine Sünden vergoss. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Herr Jesus, ich lade dich jetzt in mein Herz ein. Werde du der Herr meines Lebens. In diesem Augenblick übergebe ich dir mein ganzes Leben. Ich will dir von ganzem Herzen folgen, bis ans Ende meines Lebens. Amen. Gott segne dich, liebe Gemeinde, frohe Ostern. Amen.